Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Preußen on Air, dem Podcast des Netzwerkes Preußen in Westfalen. Heute hat mich mein Weg an den Niederrhein geführt, genauer gesagt ins LVR Niederrhein-Museum Wesel. Ich bin nicht ganz neu hier, ich durfte schon 2 Jahre hier mein Volontariat verbringen, kenne also auch die Museumsleiterin Corinna Endlich. Hallo, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir Zeit genommen hast hierfür. Ich kenne dich persönlich, aber unsere Zuhörenden nicht. Würdest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen und auch das Haus und was das überhaupt alles mit dem Thema Preußen zu tun hat?
Corinna Endlich ist mein Name. Ich bin gebürtig aus dem Cuxland, also ich bin ein Nordlicht, ein Fischkopf, wie ich immer sage, und ich war auch in verschiedensten Museen unterwegs. Von Hause aus bin ich Prähistorikerin und Kunsthistorikerin und ja, war in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein, in Luxemburg, im Kreis Borken und jetzt seit knapp zwei Jahren bin ich am LVR Niederrhein-Museum in Wesel. Was haben wir mit Preußen zu tun? Ja, dieses Haus hier ist in einer historischen Liegenschaft untergebracht, in der Zitadelle in Wesel, im sogenannten Körnermagazin. Und der Ursprung, dass es überhaupt Museum ist, das geht auf die Idee zurück, nämlich hier am Standort Wesel, gemeinsam mit dem Standort in Minden, eine Stiftung zu gründen, die sich des Preußenthemas museal annimmt. Also 2 Standorte, 2 Museen mit der Preußenthematik. Und so war die Idee von 1992 entwickelt, Sammlungsaufbau und ähnliches. 1998 wurde das Museum hier in Wesel eröffnet als Preußenmuseum. Und über verschiedene Entwicklungen und Umstrukturierungen ist das Haus dann 2015 hier am Standort Wesel in den Landschaftsverband Rheinland überführt worden, mit der Idee, ein Regionalmuseum auszuprägen, also LVR Niederrhein-Museum Wesel zu gestalten. Und in diesem Umgestaltungsprozess befinden wir uns jetzt. Also die Idee, sage ich mal, dass wir zum Netzwerk gehören und hier on air sehr gut aufgehoben sind, vielen Dank dafür, liegt einmal eben an dem Ort in einer Zitadelle, die auf preußischen Ursprung zurückgeht und mit diesem auch Sammlungskonzept, was natürlich uns auch immer noch prägt, weil unsere Sammlung, die museale Sammlung, auch der Bibliotheksbestand extrem preußenhaltig ist.
Ja, danke dafür. Also Preußen, langes Thema hier im Haus. Und ihr seid ja auch, das weiß ich ja auch selber, im Thema Dauerausstellung ganz nah dran. Es soll ja hoffentlich nächstes Jahr eine neue geben. Was erwartet denn den Besuchenden dann hier Dauerausstellung? Das ist ja, kann man sich ja nicht immer so viel vorstellen vielleicht, was das bedeutet an Arbeit und auch was jetzt inhaltlich dann neu sein wird.
Wir haben uns bewusst im letzten Jahr noch einmal als Team auf den Weg gemacht. Da durftest du uns ja auch hilfreich und sehr ideenreich begleiten, hast hier viel Kreatives mit reingebracht. Wir haben uns bewusst auf den Weg gemacht, uns zu fragen, wer wollen wir denn sein? Für wen wollen wir sein? Und wer sind unsere Hauptzielgruppen? Neben natürlich dem Bildungsauftrag, den Museen ohnehin haben. Und was macht uns aus hier als Alleinstellungsmerkmal auch, weil Niederrhein ist eine regionale Kulturlandschaft, es ist eine Naturlandschaft und es ist erstmal unglaublich themenvielfältig. Und es gibt aber eben auch regionale Museen in der Umgebung, wie das Niederrhein-Museum in Kevela oder ein Freilichtmuseum in Grefrath, die eine ähnliche Thematik fahren wie wir. Und deswegen haben wir überlegt, was kann ein Schwerpunkt sein und sind darauf gekommen, dass es natürlich der Rhein ist, sich mit dem auseinanderzusetzen und ihn in den Mittelpunkt zu rücken. Deswegen ist das Leitmotiv Leben am Wasser, Leben vom Wasser, Leben mit dem Wasser ein Arbeitstitel, wie man sich denken kann. Also so wird es nachher nicht verschriftlicht oder auf dem Logo am Haus draußen zu sehen sein. Und das war für uns Ausgangspunkt, darum herum zu schauen, was macht die Menschen aus. Also wir kommen über die Geschichten, erzählen knapp 800 Jahre Kulturgeschichte und wollen es vor allen Dingen über ein kluges Storytelling umsetzen, mit vielen Details, mit vielen persönlichen Emotionen und neben dem rein, würde ich sagen, sehr klassisch überlegten kulturhistorischen Abriss, der nicht chronologisch aufgebaut ist, sondern über ja, Ideensteine, Ideengeschichte funktioniert, werden wir also 800 Jahre Kulturgeschichte erzählen. Der Rhein als Ideen- und Warenstrom ist der Mittelpunkt, der auch baulich dominiert. Da dürfen die Menschen sich, auch ohne Wasser kann man das machen, also da dürfen die zukünftigen Besuchenden sich freuen über eine hohe Ästhetik in der Gestaltung. Und daran sind eben solche Dinge wie Wesel als Stadt im Mittelalter angedockt. Der Buchdruck wird zum Beispiel thematisiert. Die Kriegsereignisse, die Franzosenzeit, Napoleon, da sind wir dann natürlich auch bei den Preußen. Also das Thema bleibt uns auch hier erhalten und nimmt einen Schwerpunkt mit ein. Und neben dieser Kulturgeschichte, Industrialisierung ist natürlich auch dann, wenn man von Ideen- und Warenstrom spricht, geht es auch um Industrialisierung. Es geht auch um den Standort Wesel. Das ist uns ganz wichtig, dass wir den Menschen hier auch einen Ort der Identität geben. So werden wir gerade ein prägendes Ereignis, die große Zerstörung im Zweiten Weltkrieg, werden wir thematisieren hier in Wesel. Und wir wollen auch in die Zukunft blicken und werden mit dem Niederrhein-Thema und dem Wasserthema den Binnenhafen Duisburg in den Blick nehmen, der eben Europas größter Binnenhafen ist. Und wir werden schauen, wo geht es hin mit Digitalisierung, Cloud-Lösung und Ähnlichem. Und ein zweiter Teil ist, dass wir uns, wenn man den Fluss Rhein in den Blick nimmt, natürlich auch europäisch aufstellen. Denn er ist länderverbindend. Das wird uns zukünftig auch prägen, indem wir nämlich alles zweisprachig machen, deutsch-niederländisch. In der Ausstellung selbst, Englisch gibt es dann als Handout dazu. Aber wir sind so dicht an unseren Nachbarn in den Niederlanden, dass wir gesagt haben, die möchten wir in ihrer Landessprache bei uns begrüßen und ihnen etwas bieten. Und von dem Kontext Europa, das ist dann die zweite Etage der Ausstellung, geht es in eine Individualität, die diese Region gestaltet und ausmacht. Und wir haben uns gefragt, was wird denn hier so gelebt? Wie leben die Menschen in ihrem Alltag und was macht so ein Jahreszyklus auch aus? Und es ist Schützenwesen, Karneval, Festivals, St. Martin, Kulinarik, all das spielt hier eine Rolle. Es sind gelebte Traditionen und es geht auch um Sprache, Dialektik und Ähnliches. Es gibt also ganz viel auf die Ohren, so wie hier beim Podcast, gibt es das in der Ausstellung auch. Und wir zeigen die Menschen der Region an einzelnen Biografien auf. Also auch historische Biografien, wie aber auch Menschen, die im 20. Jahrhundert die Region geprägt haben, die hier gelebt haben und die auch wichtige Entwicklungen hervorgebracht haben. Wie Gustav Hoffmann ist ein Beispiel, der Entdecker oder der Erfinder der sogenannten Elefantenkinderschuhe ist. Und auf ihn ist zurückzuführen, dass er nämlich den Schuh für Kinder als linken und rechten Schuh entwickelt hat. Früher gab es nämlich nur einen abgerundeten Schuh, wo der Fuß irgendwie reingequetscht, reinpassen musste. Und er hat das eben angepasst, wie bei erwachsenen Schuhen auch. Das mal so als kleine Anekdote.
Können wir uns alle darüber freuen, dass wir nicht solche einfach nur runden Schuhe haben. Also klingt auf jeden Fall alles sehr spannend. Also ich meine, ich war ja auch dabei und der Besuchende wird da ja vieles Neues dann auch mitbekommen. Es hat ja zwar Teile der alten Dauerausstellung wird man thematisch ein bisschen wiederfinden, aber es wird ja ganz neu aufgezogen. Also auch sehr, sehr modern. Viel Multimedia auch tatsächlich. Nicht nur, also nur ist ja auch immer so schnell gesagt, Objekte, sondern dass man sich ja auch medial durch diese Ausstellung bewegen kann. Das war ja auch ein wichtiger Fokus, soweit ich weiß.
Genau, das ist uns sehr wichtig, dass wir, da komme ich zu dem zweiten Aspekt, dass wir eben auch überlegt haben, wer ist unsere Hauptzielgruppe und das sollen Familien sein. Wir möchten uns als Familienmuseum hier in der Region neu positionieren und da spielen Medien natürlich eine Rolle. Und ich bin der Ansicht, dass es sich nicht im Wege steht, wenn man klug mit dem Original umgeht, diesem Original seine Geschichte lebendig werden lässt und sich diese Geschichte aus dem Original lesen kann, dann ist das Medium, ob es nur eine Audiospur ist, ein Filmbeitrag, vielleicht ein schöner Trickfilm oder eben auch mal eine Hands-on-Station, kann das alles immer nur bereichern. Und da sind wir in der Tat dabei, das gut aufzustellen. Wir haben ein tolles Gestalterteam. Wir ringen aber auch um Lösungen und es gibt konstruktive Diskussionen, mal mehr, mal weniger hitzig. Aber das Endergebnis wird sich unserer Ansicht nach wirklich sehen lassen können, sowohl in der Ästhetik wie eben auch in der Didaktik.
Also lohnt sich tatsächlich ein bisschen noch zu warten, um sich dann wirklich einfach begeistern zu lassen von der neuen Dauerausstellung. Wir haben ja sehr viel schon über den Inhalt geredet, was einen da erwarten wird. Aber wenn man mal intern guckt, so eine Dauerausstellung zu erarbeiten, ist ja nicht einfach. Nicht nur, was möchte man zeigen, sondern auch baulich. Ich kenne ja noch die alte Dauerausstellung, vielleicht der ein oder andere Zuhörende auch. Das ist ja auch wahnsinnig viel Arbeit. Also einmal das alte quasi komplett raus, dann hat man so eine riesengroße Fläche auf einmal. Und da muss ja auch was Neues rein. Also ergeben sich dadurch Schwierigkeiten, sind da irgendwelche Sachen, wo man sagt, während man diese Dauerausstellung konstruiert, Probleme aufgetaucht, mit denen man so nie gerechnet hat, also die einen auf einmal einfach so überfallen?
Also ich muss zugeben, ich schwanke zwischen Angst, hysterischer Begeisterung und eigentlich hätte es so bleiben können, wie es ist, damit man es nicht anpacken muss. In der Tat sind die klimatischen Bedingungen dieses Hauses eine große Herausforderung, die ich auch anders eingeschätzt habe, als ich hier begonnen habe. Denn das Museum ist hier schon lange in diesem Haus implementiert. Man merkt aber dann eben, dass es doch kein extra für museale Zwecke errichtetes Gebäude ist. Also die Herausforderung, auch in einem solchen denkmalgeschützten Bestand ein Museum einzurichten, ist schon nicht ohne. Dennoch bin ich der Ansicht, es ist alles machbar, weil man natürlich mit heutigen Mitteln, WLAN und ähnlichem, ich muss nicht mehr überall einen Bodentank haben. Ich kann minimalinvasiv die Ausstellung in dieses Gebäude hineinbauen. Ich glaube schon, dass solche Lösungen auch, weil wir ja im Foyerbereich noch einen historischen Raum haben mit der Brisürenkasematte, die in der Nutzung der Stadtwesel liegt und als Trauzimmer genutzt wird, dass wir dort auch immer Herausforderungen haben, was Fluchtwegeführung und Ähnliches betrifft, aber dass solche Synergien auch entstehen, weil jemand, der hier eine schöne Zeit hat, getraut wird, die Traugesellschaft sich hier wohlfühlt, natürlich auch potenziell Gäste sind, die nachher sagen, ach, das Museum gucke ich mir aber auch jetzt so mal an. Also ich glaube, das ist schon an der einen oder anderen Stelle muss man klug überlegen, was macht man wie, damit alle Bedarfe, und davon gibt es viele, hier gut unter einen Hut gebracht werden können, aber es funktioniert. Das, was mir wirklich, wenn man jetzt so ins innere Arbeiten guckt und wo man ganz ehrlich auch sein soll, auch in so einem Podcast, ja, das ruhig mal ehrlich sagen darf, damit es auch andere Kolleginnen und Kollegen motiviert, das ist schon der Bestand der Sammlung. Also das Thema Restaurierung und wie bewahrt man die Dinge klug und sicher im Depot mit den klimatischen Bedingungen, die Textilien, die Hölzer alles brauchen, das ist in so einem Haus schon eine echte Herausforderung. Und da bin ich manchmal auch in meiner Funktion als Leitung ein bisschen verzweifelt, weil ich mich dieser Sammlung sehr verpflichtet fühle und auch das Beste für sie möchte. Und dann finde ich manchmal ist Entsammeln und das Zurückgeben von Dauerleihgaben, wenn ich sie nicht aufstelle, ein besserer Weg als schlechte oder unzureichende Depotsituation.
Ja, ein wichtiges Thema für alle Museen tatsächlich, wie du gesagt hast. Es ist ja einfach schwierig, vor allen Dingen im historischen Gebäude, so schön es ja dann manchmal auch ist, gibt es halt einfach Probleme, die da sehr, sehr schwierig sind, mit so einem Gebäude damit umzugehen. Also wichtiges Thema auf jeden Fall. Also auch danke dafür, das mal so auch offen und ehrlich anzusprechen.
Es sind ja Herausforderungen, keine Probleme.
Richtig, es sind Herausforderungen. Absolut. Ja, bei dem Umbau ist ja auch die Herausforderung, wie bringt man Besuchende ins Haus, quasi, wenn das so zwischenzeitlich in so einer Umbruchphase ist. Wie geht ihr damit um? Also wie bringt ihr Familien, junge Besucher hier hin während eines solch großen Projektes?
Das ist natürlich in der Tat eine Herausforderung. Wir haben auch überlegt nach verschiedenen Möglichkeiten gesucht. Es ist ja nun so, dass wir planen und wenn der Zeitplan so eingehalten wird, dann werden wir Ende 2024 die Türen öffnen und neu erstrahlen und die neue Dauerausstellung eröffnen. Bis dahin werden wir das Haus nur teilweise schließen. Wir haben jetzt im November eine Ausstellung zum Thema Handball in NRW eröffnet, die übrigens mit dem Mindener Museum umgesetzt wurde in Partnerschaft. Danach geht sie eben dorthin. Ab Mai 24 ist sie dort zu sehen. Die gibt es bei uns bis Ende April. Und dann werden wir nochmal eine Ausstellung, die hier wunderbar in die Region passt, nämlich zum Thema Hansezeit, werden wir eine Lego-Hanse-Panorama-Ausstellung machen, die vom Hanse-Museum in Lübeck ausgeliehen ist und damit schon die Zielgruppe Familien in den Blick nimmt. Also wir werden mit all dem, was wir tun, auch in Begleitprogrammen, in Veranstaltungen mit Kooperationspartnern, immer auch diese Schiene schon mitfahren, sodass wir unser Kernthema, sowohl Niederrhein-Thematik, also die Region in den Blick zu nehmen mit unseren Themen, wie auch für die Zielgruppe uns aufzustellen. Das ist eine Programmatik und eine Strategie, die wir jetzt auch schon in der Umbauphase verfolgen. Das heißt also, wir haben immer ein museales Ausstellungsangebot bis etwa Mitte August 2024 und haben dann gesagt, voraussichtlich, wir werden erstmal nicht komplett schließen, aber wir haben keine Ausstellung mehr, weil den Ausstellungsbetrieb im Umbau kann man nicht mehr gewährleisten, auch wenn es eben um Sicherheit von Mensch und Objekt geht. Und dann wird auch der Tresen umgebaut, alles viel freundlicher gemacht und komfortabler, inklusiver. Und das ist dann für uns auch der Moment, spätestens dann, wo wir nochmal aktiver mit dieser Umbauphase umgehen bei Social Media. Da können natürlich die Besuchenden uns auch schon mal ein Feedback geben. Auf Instagram, auf Facebook sind wir vertreten. Und wir möchten, da fangen wir jetzt mit an, auch ein Outreach-Projekt starten. Das heißt, für uns ist der Niederrhein an sich auch ein Konstrukt politischer Art, Landschaftsentwicklungsart und ähnliches. Und wir möchten von den Menschen vor Ort wissen, was ist dein Niederrhein? Da sind wir gerade dabei, ein Konzept zu basteln und dann werden wir an die Menschen herantreten und uns genau erzählen lassen, was ist denn ihr, was macht den Niederrhein für sie aus, was ist für sie prägend, sind sie zugezogen, sind sie hier aufgewachsen, wie leben sie hier und was sind Stärken, was sind Schwächen. Und aus all diesen Rückmeldungen, das können Objekte sein, das sind aber vor allen Dingen auch Geschichten, die wir dann auch per Audio und per Video aufnehmen. Und daraus werden wir eine Ausstellung konzipieren. Mit der gehen wir dann aber erst Ende 25 an den Start. Also wir glauben, dass wir auch gerade über unsere Kooperationen, auch mit Schulpartnerschaften, dass wir da schon die Umbauphase gut überbrücken können, indem wir als Standort im Gedächtnis der Menschen bleiben. Es gibt einen Familientag, den haben wir dieses Jahr eingeführt mit großem Erfolg, wo es einfach auch niedrigschwellige Angebote für Groß und Klein gibt und auch natürlich immer der Kostenfaktor eine Rolle spielt. Kinder, Jugendliche haben freien Eintritt, Erwachsene zahlen an so einem Eventtag 1 Euro. Also wirklich, dass man sich in der Stadtgesellschaft und darüber hinaus als attraktiver Freizeit- und Kulturort positioniert.
Ja, tolle Ideen. Also auch mit sehr viel Kooperation zu arbeiten, ist ja auch immer wichtig, sich auch in der Stadt, im Kreis dann hier natürlich auch zu verfestigen und einfach auch wirklich Bestandteil dessen zu werden. Auch sehr schön, ja, Wiederverwertung von Material, also nicht nur halt Material im haptischen Sinne, sowas wie Holz, sondern auch eben halt sowas wie Geschichten, das zu nehmen und das auch wirklich zu zeigen. Also lohnt sich dann ja auch für die Leute, die sowas abgeben, beziehungsweise dann erzählen, auch hier wieder hinzukommen, um seine eigene Geschichte in einem Museum mal zu sehen zu bekommen. Das ist ja auch mal eine ganz neue Sache wahrscheinlich für einige Leute. Ja, also viele, viele Ideen, viele Umsetzungen gerade. Also ich bin persönlich auch selber ganz gespannt, wie das dann am Ende aussehen wird, wenn man so jahrelang ja auch daran gearbeitet hat, will man das Endprodukt dann ja auch sehen. Das geht euch ja nicht anders, denke ich mal.
Absolut. Also es ist schon so, dass man irgendwann von diesem Reißbrett weg muss. Also man kann natürlich ewig weiter planen und es noch schöner und hübscher oder wieder dann doch nicht machen. Zwischendurch, ich habe schlaflose Nächte und denke, oh nein, das will ich doch nicht und so. Aber es geht ja darum, Entscheidungen zu treffen und mit diesen Entscheidungen auch klug zu leben und zu sagen, so soll es sein und letztlich auch so einem Eröffnungstermin dann entgegenzufiebern. Ich glaube ja, das, was du sagst, das ist das größte Anliegen, was wir erstmal haben, dass wir ein toller, attraktiver, charmanter, inhaltlich auch vielfältiger Kulturmuseumsort für die Menschen der Region sind, wo sie hingehen und sagen, da gehe ich wieder hin. Ich habe besucht, ich gehe mit meinem Besuch dahin. Wir fühlen uns da wohl. Es gibt einfach auch viel zum Mitmachen und nicht nur ich gehe durch eine Ausstellung, habe Texte gelesen und fühle mich jetzt in der Bildung bereichert oder ich habe was gelernt. Das sind natürlich auch solche Ziele, die wir haben, die wir auch dann mit den pädagogischen Angeboten für Schulklassen, für Kitas, im Kindergeburtstagsbereich, all das wird es bei uns dann zukünftig auch geben in der neuen Dauerausstellung. Aber erstmal ist dieses Willkommenskultur und wir schaffen einen tollen Ort, wo man gerne hingeht. Das ist so das Wichtigste. Und das ist auch das, was meiner Arbeit den Kick gibt. Wenn man weiß, man trifft den Geschmack der Menschen und die fühlen sich hier wirklich so wohl, dass sie es wieder empfehlen, dass sie wiederkommen und dass sie ja auch persönlich mal ein Feedback dalassen. Auch kritische Worte finde ich gut, um etwas zu verändern und zu sagen, das müssen wir vielleicht besser machen. Da ist jemand, der sich vielleicht gar nicht orientieren konnte und gar nicht wusste, wie sollte er sich durch die Ausstellung bewegen, dass man das alles mitnimmt.
Mhm. Feedback ist ja immer eine große Sache, braucht man ja auch, ne? Also wenn man sich tatsächlich, wie du gesagt hast, ja, verbessern klingt immer schon so negativ, aber wenn man Dinge aufgreifen möchte und gucken möchte, okay, wie kann man es besser machen? Wie werdet ihr das denn umsetzen? Also wie kann dann der Besuchende heute schon und auch in Zukunft euch denn dann Feedback geben, zu sagen so, boah Leute, das fand ich gut, aber hier, das fand ich jetzt so ein bisschen schwierig für mich.
Also es ist natürlich immer schön, wenn wir persönliche Rückmeldungen bekommen, sei es einfach durch E-Mails oder durch das 1:1 Feedback direkt bei den Kolleginnen im Service, dass man da mal eine Rückmeldung bekommt. Es geht natürlich auch über die Social Media Plattformen, weil wir eben auf Instagram und Facebook unterwegs sind, da kann man Kommentare hinterlassen. Und es geht natürlich auch, das werden wir dann erarbeiten, werden wir ein Tool einrichten, wo man direkt ein Feedback am Terminal abgeben kann und wo man dann auch rückmelden kann, ja, was ist gut, was ist eben nicht so gut. Und ich finde, wenn man das tut, dann ist das auch ein Versprechen an den Gast, dass man das auch beherzigt, weil nur einfach Rückmeldung einfangen ist ja das eine. Aber die Absicht dahinter zu sagen, ich arbeite da auch mit und bin bereit, das, was wir getan haben, zu hinterfragen, das ist nochmal Schritt 2. Und dafür werden wir das Jahr 2025 nutzen. Also wenn wir Ende 2024 eröffnen, werden wir das darauffolgende Jahr mit der Dauerausstellung arbeiten, uns das angucken und eben hier und da wahrscheinlich auch nochmal optimieren müssen.
Ja, also darf der zukünftige Besuchende sehr mutig sein durchaus und auch sagen so, das fand ich toll, da vielleicht bitte nochmal dran arbeiten, denn es wird hier wirklich aufgefangen und auch dann zeitnah umgesetzt. Also ja, ein großes, tolles neues Konzept, Dauerausstellung. Danke für mal die hintergründigen Informationen, die man ja vielleicht gar nicht immer so mitbekommt. Und ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast für diesen Podcast. Und ich denke, alle Zuhörende wissen jetzt Bescheid. Nächstes Jahr auf jeden Fall hier hinkommen und zwischendurch auch gerne, wenn sie hier aus der Region kommen, vom Niederrhein, mit Geschichten zu euch kommen für dieses wunderschöne Projekt Outreach. Danke.
Ich danke und wünsche auch dem Podcast viel Erfolg und ja, würde mich über Rückmeldungen durch die Zuhörenden auch sehr freuen.
Auf jeden Fall werden wir hinbekommen und wenn das dann soweit ist, sind wir dann natürlich auch wieder hier und berichten dann von der neuen Dauerausstellung. Wir verabschieden uns damit dann heute und der nächste Besuch von mir wird dann in Siegen sein. Lasst euch überraschen und bis bald.